und auch promoviert, mich habilitiert und dann bin ich jetzt 10 Jahre bis vergangenes Jahr Professorin in Bielefeld gewesen und seit Oktober 2020 bin ich jetzt hier in Potsdam und sehr glücklich.
Vielen Dank. Wie Sie schon gesagt haben, Sie sind jetzt an der Universität Potsdam, Sie sind Studiendekanin. Das Studiendekanat trägt dafür Sorge, dass die geschaffenen Qualitätsmanagementstrukturen und Prozesse umgesetzt, evaluiert und weiter etabliert werden. Auf der Website findet man noch ein paar andere Stichpunkte, aber wie genau sieht das denn in der Praxis aus und was kann man sich als Studierender tatsächlich darunter vorstellen?
Ja, da haben Sie eine schöne Floskel erwischt. Zugegebenermaßen ist das nicht unbedingt sehr anschaulich und was man sich vorstellen kann, also gerade jetzt, ich bin seit einem halben Jahr Studiendekanin, was mich in der Zeit besonders beschäftigt hat, war leider Corona und die Umstellung halt der Zwischenprüfung auf Hybrid, weil das gab es vorher noch nicht. Also das hat eine ganze Menge Zeit und Kraft gekostet. Überhaupt auch die Zusammenarbeit mit dem E-Learning-Team, was ja auch dazu beiträgt. Also Qualitätsmanagement bezieht sich vor allen Dingen auf gute Lehre, gute Bedingungen für Studierbarkeit halt auch des Jurastudiums. Und dafür bin ich halt auch mit zuständig. Und da fällt dann eben auch sowas wie Prüfungsorganisation mit rein. Was auch ein Thema war und ist, sind die Schlüsselqualifikationen, die man ja braucht als Jurastudentin. Also die praktische Seite der Ausbildung. Und da bin ich auch dabei, ziemlich viel zu organisieren. Was die Evaluation betrifft, wir müssen tatsächlich eben auch kontrollieren, wie die Erfolge der Lehre so sind. Und das ist nicht bei allen beliebt, aber wir haben es geschafft, jetzt im vergangenen Semester zum ersten Mal den Plan überzuerfüllen. Die Vorgabe ist von der Hochschulleitung, dass 20% aller Veranstaltungen evaluiert werden müssen. Und wir haben es diesmal geschafft auf 26%. Habe ich mich tatsächlich gefreut. Die Frage ist natürlich dann auch immer, was passiert damit? Also letztlich ist es dann wieder eine sehr individuelle Sache, was der einzelne Lehrende oder die Lehrende damit macht, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Also es gibt dann quasi keine Oberaufsicht, die sagt so, in der Evaluation haben die Studierenden gesagt, das und das gefällt uns nicht und das wird ab jetzt geändert. Da haben wir schlicht die Freiheit der Lehre.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, wie so eine Evaluation aussieht? Also was passiert da? Ist das nur eine Umfrage an die Studierenden oder wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich sind das die Fragebögen, die Sie auch erhalten. Ja, okay. Die werden zentral vorgegeben. Die einzelnen Lernenden können da noch einzelne Fragen auch ergänzen, wenn sie das besonders interessiert. Irgendein Aspekt, ob das gut gelungen ist oder was die Studierenden von irgendeiner Idee halten. Und im Idealfall, so ist es eigentlich vorgesehen, sollen die Lehrenden dann hinterher auch mit den Studierenden das besprechen und sozusagen ein Feedback geben, dass man nicht immer nur irgendwelche Fragebögen ausfüllen muss als Studierende, sondern dass man dann eben auch erfährt, wo stehe ich eigentlich mit meiner Meinung und wie ernst nimmt der Lehrende tatsächlich dann das Ergebnis einer Evaluation. Ne?
Also immer die Umfragen ausfüllen ist, glaube ich,
ja, das Takeaway davon. Das ist nicht, also ja, man kann sich eben fragen, weil es eben keine schwerwiegenden Konsequenzen hat, was daraus resultiert. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, lesen sich das sehr interessiert durch, auf jeden Fall. Okay. Und dann gibt es eben die, die schon immer alles glauben, richtig zu machen. Aber dann gibt es auch die, die durchaus gerade die kritischen Sachen sehr, sehr ernst nehmen und sich fragen, ist das jetzt eine Einzelmeinung? Oder wenn man das öfter liest, dass man dann tatsächlich das ins Grübeln kommt, ob man da nicht was machen kann. Also insofern auch bei aller Freiheit der Lehre. Wir sind ja alle nicht an der Uni, weil wir uns nicht für Lehre interessieren, sondern weil das ja auch ein Bestandteil unserer Arbeit ist, ein ganz wichtiger, und von daher ist es da auch wichtig, mal Feedback zu bekommen, und das ist anonym natürlich auch leichter für die Studierenden, das zu geben, und das ist eben die Möglichkeit, das halt auch zu bekommen. Daneben gibt es übrigens auch noch andere Tools. Man kann gerade jetzt eben beim Thema E-Learning über Moodle eine ganze Menge machen. Da kann man auch so Feedback-Tools einsetzen. Wie weit das die Kolleginnen und Kollegen machen, weiß ich allerdings nicht.
Okay, aber ich finde das spannend zu hören, dass das tatsächlich ankommt, weil ich fülle die immer aus und frage mich dann, okay, hat das jetzt irgendwas gebracht? Mhm. Aber vielen Dank für den Einblick.
Ja. Ja, Sie sind ja unter anderem Professorin für Rechtsgeschichte. Auf der Website stellen Sie einige oder beantworten Sie einige Fragen dazu im Vorhinein. Welche Bedeutung hat denn Rechtsgeschichte in der juristischen Ausbildung?
Ja, also zunächst möchte ich sagen, diese Fragen, Antworten, die sind nicht von mir ursprünglich, sondern das hat Georg Hermanns aus München mal ausgearbeitet und bei sich auf die Website gestellt. Und mein Vorgänger hier in Potsdam, der Stefan Saar, der hat das damals übernommen und mir war es auch aufgefallen. Ich habe es schon in Bielefeld jahrelang auf der Website gehabt, weil ich das einfach ganz gut fand. Rechtsgeschichte kämpft ja immer so ein bisschen gegen das Vorurteil, braucht man in der Praxis nicht. Aber ich finde es gut, dass Sie danach fragen. Welche Bedeutung die Rechtsgeschichte hat, natürlich wird sie niemals alle erreichen. Also es gibt auch, ich zum Beispiel habe mich nie so besonders für Strafrecht interessiert und trotzdem würde niemand sagen, Strafrecht ist nicht wichtig und ich würde es auch nicht sagen. Aber jeder hat natürlich so Sachen, die er lieber mag und weniger gern mag. Aber bei der Rechtsgeschichte, genau wie bei den anderen Grundlagenfächern, also wie Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, da ist es meines Erachtens einfach ein Stück juristische Allgemeinbildung, die damit vermittelt wird. Und wenn wir als Juristinnen nicht wissen, wo wir herkommen, welche Funktionen wir haben, also auch mal auf die Metaebene gehen, dann geht aus meiner Sicht ganz viel verloren. Und ich habe nun als ein negatives Beispiel mal erlebt, dass eine Richterin, eine Familienrichterin gesagt hat, in der Bundesrepublik habe sich im Familienrecht doch nicht viel verändert. Und das ist so eine derartig falsche Vorstellung, wo ich mich frage, wie kann die ihren Job richtig machen?
Ja. Ja. Also können Sie da ein Beispiel nennen? Also was sich verändert hat, wenn wir schon dabei
sind? Ja, also natürlich. Im Familienrecht, das Verhältnis von Mann und Frau, was natürlich auch sich in rechtlichen Normen ganz klar ausprägt, also eben nicht mehr die Unterordnung der Frau, sowohl was ihre Vermögensverhältnisse betrifft, als auch ihre Entscheidungen, zum Beispiel selbstständig arbeiten zu gehen und ähnliches, oder das Verhältnis Eltern zu ihren Kindern, was auch von einem mehr oder weniger Gewaltverhältnis zu einem gleichberechtigteren Verhältnis und Sorgeverhältnis stärker sich entwickelt hat, was sich auch in dem Begriff nicht mehr elterliche Gewalt, sondern elterliche Sorge ausdrückt und dem Verbot, körperliche oder psychische Gewalt gegen Kinder anzuwenden, die Gleichstellung nicht ehelicher Kinder, die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe, das sind also so grundsätzliche Veränderungen, wenn man die nicht auf dem Schirm hat, dann finde ich das schon ganz schön entsetzlich. Und das ist nicht nur im Familienrecht so, das ist eines der Rechtsgebiete, wo sich besonders viel verändert hat. Aber auch sonst, also ich finde es auch zum Beispiel immer ganz wichtig, was Juristen selbst auch so getrieben haben, ja, und welche Funktion sie haben, weil Juristen sind unglaublich staatsnah. Also überall, in allen Gesellschaften kann man finden, dass sehr früh mit Beginn der Arbeitsteilung Juristen entstehen, als Verwaltungsbeamte so einerseits, aber eben auch als Berater, diejenigen, die die Verträge machen halt auch. Und das ist keine unwichtige Aufgabe und da sollte man sich dessen auch ein bisschen bewusst sein.
Haben Sie das Gefühl, also da wird eine falsche Wertung oder auch wenig Wertschätzung, wenn man dann an die Prüfungen anguckt, angenommen oder übernommen? Weil bei der Zwischenprüfung, man braucht 2 Klausuren für Strafrecht, 2 Klausuren für Zivilrecht, aber nur 1 Klausur für Rechtsgeschichte. Also glauben Sie, das müsste sich ändern, damit Rechtsgeschichte irgendwie besser angesehen wird oder beliebter wird?
Naja, es ist leider ja oft so, dass nur gelernt wird, was auch geprüft wird. Ne? Und ich bin eigentlich jemand, der nicht so gern mit Zwang und Peitsche arbeitet, sondern schon mit Freiwilligkeit. Und ich bin im Gegenteil gerade auch dabei einzuführen, dass nicht nur die Rechtsgeschichte als möglicher Grundlagenschein zählt, sondern eben zum Beispiel auch Rechtsphilosophie. Mhm. Und das heißt, dass die Studierenden aus meiner Sicht eine Auswahl haben sollen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht eben auch auf den Geschmack kommen und zusätzlich eine Veranstaltung besuchen. Also ich bin so von der idealistischen Seite, dass ich mir vorstelle, dass man vielleicht nicht immer nur das macht, was man muss unbedingt, sondern auch freiwillig. Und im Staatsexamen kommt ja die Rechtsgeschichte eigentlich gar nicht vor, jedenfalls nicht in den Klausuren, nur manchmal in der mündlichen Prüfung und dann gilt es auch eher so als Horror. Aber ich kann Ihnen sagen, aus der Praxis merke ich das oftmals wiederum, also es gibt natürlich solche und solche Beispiele, aber auch gerade Rechtsanwältinnen und Richter, wo man denkt, was haben die mit der Rechtsgeschichte zu tun, die haben dafür eine ganz grundlegende Wertschätzung und ich vergleiche das auch immer mit den allgemeinen Geschichtskenntnissen. Also wenn wir als Menschen nichts über unsere Geschichte wissen, was sagt das über uns aus? Und wenn wir als Juristinnen eben nichts über unsere Geschichte wissen und wissen wollen, was sagt das über uns aus?
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu, Sie haben das schon angesprochen, ganz knapp, aber wir wollen sozusagen ein bisschen übergehen zu der allgemeinen Bevölkerung und die Rechtsbildung in der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben auch, würde ich sagen, mit der Corona-Krise gesehen, dass da viele Lücken bestehen. Und sie haben sich schon sehr früh dafür eingesetzt, Nichtjuristen Jura näher zu bringen durch E-Learning-Plattformen wie Rechtskunde Online und Recht Kinderleicht. Und warum würden Sie sagen, das ist so wichtig? Und sollte Jura sogar ein verpflichtendes Fach vielleicht in der Schule werden, zumindest die Grundlagen?
Also ich persönlich finde es tatsächlich wichtig, dass nicht nur Juristen juristische Kenntnisse haben. In der Geschichte wiederum kann man oft sehen, dass auch dann die Juristen als die Inhaber von Geheimwissen bezeichnet werden. Und ich glaube, das sehen manche Bürger heute auch so, dass sie das Gefühl haben, sie wären im Prinzip, sind wehrlos dem ausgesetzt, was Juristinnen wissen. Die Plattform, die ich gemacht habe, haben vielleicht nicht so einen grundlegenden Anspruch. Also recht-kinderleicht.de, das betrifft vor allen Dingen so oder ist gedacht für Grundschüler in erster Linie, weil ich gemerkt habe, da gab es überhaupt nichts im Internet. Es gibt ja zu allem Möglichen was und zu einzelnen Fragen wie Kinderrechten oder ähnlichen gibt es tatsächlich Internetauftritte. Aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, welche Themen beschäftigen Kinder in dem Alter, womit kommen sie in Kontakt? Also einkaufen gehen zum Beispiel, was darf man da? Ja? Oder wenn man was kaputt macht, was passiert dann? Oder welche die Beziehung zu den Eltern, muss ich im Haushalt mithelfen? Also so, ich sag mal, alltägliche Fragen und Konflikte. Und ich habe auch gemerkt, also ich habe auch Kinderuni in Bielefeld mitgemacht und das ist ein total tolles Gefühl, wenn man mit 400 Dritt- und Viertklässlern in einem Hörsaal ist und die sind so neugierig und machen so toll mit. Also so würde ich mir mal normale Studieren wünschen. Da waren, also wenn ich eine Frage gestellt habe, waren da die Hälfte der Arme Minimum oben und ich musste immer zusehen, es sind nicht immer die gleichen dran, die vorne saßen. Also mit anderen Worten, die sind wirklich interessiert und ich hatte auch den Eindruck, dass das bringt was, diese Plattform. Die hat auch ziemlich viele Aufrufe im Laufe der Zeit gehabt und ich bin auch in Schulen gegangen und habe da auch Unterricht gemacht. Auch da habe ich ein ganz gutes Feedback bekommen und Rechtskunde Online, das ist sozusagen die fortgeschrittene Version, das ist eher für Abiturienten, also Sekundarstufe 2 auch. Das gibt ja Jura tatsächlich als Schulfach, also Rechtskunde nennt sich das dann. Aber das gibt es nicht als verpflichtendes Schulfach. Und die Frage war ja, ob ich dafür wäre. Und da würde ich wieder sagen, als Pflicht eher nicht, aber als Angebot fände ich es toll. Und da scheitert es oftmals daran, dass es keine geeigneten Lehrerinnen gibt. Und da wiederum versuche ich, da habe ich auch schon Kontakte aufgenommen zur humanwissenschaftlichen Fakultät, die hier für die Lehrerbildung zuständig ist, ob wir nicht tatsächlich da eine entsprechende Ausbildung einführen können, weil zum Beispiel in Brandenburg ist Rechtskunde theoretisch Teil des Fachs politische Bildung, aber ich weiß es von meinen eigenen Kindern, dass dann der Lehrer gesagt hat, ja, also davon habe ich keine Ahnung, das lasse ich dann mal weg. Ja? Und das finde ich einen traurigen Zustand. Und es gibt in Brandenburg, aber auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern die Möglichkeit, Rechtskunde als Abiturfach zu wählen und da tatsächlich auch eben eine Prüfung abzulegen und ähnliches. Und das würde ich gern weiter fördern. Dafür habe ich diese Seite Rechtskunde Online unter anderem auch gemacht, weil es auch keine Lehrbücher dafür gibt, also Schulbücher. Ja. Und mich mal eben eine Lehrerin in Bielefeld angesprochen hat, ob ich nicht ein Schulbuch schreiben könnte. Und dachte ich, nee, das ist nicht so meine Kompetenz, aber ich hatte halt Spaß, diese Seite aufzubauen. Und die ist auch noch nicht fertig, da wird auch noch weiter dran gearbeitet. Und die ist auch so ein bisschen, also gerade diejenigen, die Rechtskunde in der Schule haben, haben auch viel klarere Vorstellungen, wenn sie Jura studieren wollen, was sie da erwartet. Also dafür ist es auch so ein bisschen gedacht mit als Unterstützung. Und wenn sich da jemand Informationen suchen kann, es ist schon sehr stark auf Unterricht eher ausgerichtet, also nicht so allgemeinbildend wie Recht Kinderleicht für die jüngeren Menschen halt.
Nee, ich bin ja in Berlin und in Brandenburg teils zur Schule gegangen, hatte in beiden Ländern auch Politikwissenschaft. Und ich bin dann hier an die Uni gekommen und das war das erste Mal, dass irgendwer mit mir über Staatsorganisationsrecht gesprochen hat. Also den Aufbau. Wie ist der Staat, in dem du lebst, aufgebaut? Grundrechte, wie ist sozusagen auch das Grundgesetz an sich aufgebaut? Welche Teile gibt es? Und das muss ich sagen, da war ich so, ich glaube, da schimpfe ich immer noch drüber, weil es mich wirklich geärgert hat, dass das so spät erst aufgetaucht ist und nur weil ich mir das Studium ausgesucht habe.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, das finde ich unmöglich eigentlich, also weil das sollte jeder, nicht nur wer Jura studiert, sondern jeder eigentlich wissen. Und ich habe ja zusammen mit einigen Kollegen auch ein Lexikon, ein Rechtslexikon geschrieben. Und der Kollege fürs öffentliche Recht, dem musste ich sozusagen klar machen, warum er einen Artikel zu Rechtsstaat schreiben soll. Der meinte dann, weil das lernen die doch in der Schule. Ich sage, zum einen ist dieses Rechtslexikon auch für Schüler und zum anderen, ich fürchte, nein. Also ich fürchte, dass eben, wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde, die meisten zum Thema Rechtsstaat nicht viel sagen könnten, weil das ist ja auch ein furchtbar abstrakter Begriff und den mal so eben als bekannt vorauszusetzen, da wäre ich sehr vorsichtig.
Ja, das Schlimmste, was ich bisher gehört habe, war, wir haben in Deutschland keine Verfassung, wir haben nur ein Grundgesetz. Das ist gruselig, aber es ist irgendwo auch verständlich, wenn man sich gar nicht mit der Thematik auseinandersetzt.
Ja, aber auch historisch wieder zu erklären und das geistert eben noch so rum, ne? Und dass das inzwischen sich die Verhältnisse vielleicht geändert haben und wir keine GmbH oder irgendwas hier sind. Also das sind natürlich auch so grundlegende Fragen, ja.
Sind Sie der Meinung, dass die juristische Ausbildung in irgendeiner Art und Weise verändert werden sollte?
Da komme ich schon wieder mit der Geschichte. Das ist eine Diskussion, die seit ungefähr 200 Jahren geführt wird. Also von daher scheint was dran zu sein, dass was verändert werden muss. Und ich persönlich würde sagen, es braucht jetzt nicht eine komplette Revolution oder Reformation, aber zumindest Optimierungsbedarf und Möglichkeiten bestehen immer. Und da muss man einfach auch immer gucken, was sich ändern lässt, wie es zum Beispiel auch mit den Ressourcen, die überhaupt zur Verfügung gestellt werden, möglich ist. Ne? Wenn grundlegende Änderungen, also gerade zum Beispiel ist es bekannt, dass man in kleinen Gruppen besser lernt als in großen Gruppen. Wenn aber nicht das Geld dafür da ist, um das Personal dafür einzustellen, dann soll das wohl so sein. Ja, dann kann man es leider nicht anders machen. Also die juristischen Vorlesungen sind ja mit die größten und ob man dabei wirklich das am besten lernt, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber was ich zum Beispiel schon mir wünschen würde, wäre weniger Details, weniger Einzelheiten, weil es ist ja unglaublich, was man heutzutage so an Einzelinformationen als Student, Studentin lernen und wiedergeben muss und mehr so Grundlinien. Also das ist auch der Mut zum Weglassen, der da nötig wäre meines Erachtens, dass man eben nicht alles können muss, sondern dass man lieber eben zum Beispiel im BGB, so sehr ich das Familien- und Erbrecht zum Beispiel liebe, aber dass man die ersten drei Bücher des BGB erstmal beherrscht, bevor man die Nebengebiete auch, zu denen ich jetzt nicht nur Familien- und Erbrecht zählen würde, sondern ich wäre auch so dreist zu sagen, auch sowas wie Arbeitsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht und Ähnliches sind erstmal Nebengebiete. Und die kann man sich natürlich im Schwerpunktbereichsstudium zum Beispiel auch sehr gut erarbeiten. Ja? Oder in Grundzügen, aber wirklich in Grundzügen auch meinetwegen schon im Studium für alle. Aber es sind so viele sozusagen zusätzliche Themen. Und selbst seit meiner Studienzeit ist im Europarecht beispielsweise noch so viel dazu gekommen, im Verbraucherrecht so viel dazu gekommen. Und je weiter Sie zurückgehen, desto kleiner finden Sie den Stoff, den man im Examen beherrschen müsste. Also das wäre so ein Thema, wie man mit dieser Stofffülle, wie ja immer das Stichwort da ist, umgeht. Grundlagenorientierung fände ich ganz wichtig, dass man eben da, ich habe zwar vorhin gesagt, nicht unbedingt verpflichtend, aber schon so eine Art breiteres Studium Generale macht, eben worum es eigentlich geht in der Rechtswissenschaft und nicht immer sofort auf die Einzelprobleme und die Diskussionen, die dazu existieren. Und das Dritte, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Praxisorientierung. Also, dass man eben auch schon im Studium viel stärker damit arbeitet, wofür braucht man das eigentlich und wie setzt man das dann eigentlich ein? Und ausprobieren, selber machen, also aktivieren von Studierenden und nicht nur in der Vorlesung sitzen und konsumieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sollte es mehr Praktikumswochen geben, damit die Leute auch mehr noch in die Praxis kommen tatsächlich?
Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen sind es denn jetzt hier in Brandenburg?
13, oder?
13,
ja. Das ist schon ziemlich viel. Also zu meiner Zeit waren es, glaube ich, 8 Wochen. Dann kann man das ja immer noch aufsplitten und Ähnliches. Aber letztlich hängt es ja ganz stark davon ab, wie ist der konkrete Praktikumsplatz. Ne? Und das wird ja überhaupt nicht überprüft. Also manche machen ja faktisch oder bekommen faktisch keine Ausbildung und andere werden als billige Bürokräfte missbraucht und die Dritten haben das Glück, eben wirklich über die Schulter gucken zu dürfen und schon kleine Sachen selber zu machen. Also es ist ja eine unglaubliche Spannbreite, die da existiert und sehr stark von dem konkreten Ausbilder, Ausbilderin abhängt. Mhm. Aber da würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass das noch mehr Zeit braucht, sondern ich meine eher das, was so unter dem Stichwort auch Schlüsselqualifikationen läuft. Das ist ja wahnsinnig schwierig, da so überhaupt ein Angebot, ein vernünftiges zu machen. Aber für die Studierenden ist es auch schwierig, sich selbst da was zu suchen.
Mhm. Ja. Ja, jetzt haben Sie es schon zum Teil gesagt, also Sie haben ja auch gerade an der Uni Bielefeld sich bei etlichen Projekten engagiert, also zum Beispiel am Soldern Mood Court oder bei Tagungen zur eben anwaltsorientierten Juristenausbildung eben oder auch Law Clinics. Gerade eben ging es schon um den Praxisbezug in der Juristenausbildung. Finden Sie denn, dass abgesehen von Praktika beispielsweise ins Referendariat konkreterer Arbeitsalltag reingehört?
Naja, das ist ja das, was zum Beispiel bei Mood Courts gemacht wird oder bei studentischen Rechtsberatungen, dass man eben das schon mal selbst spielt. Es ist eben noch nicht der Ernstfall und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um den Übergang von der Theorie zur Praxis zu kriegen. Mhm. Und das macht zum einen wahnsinnig Spaß. Also das ist meine Erfahrung, dass die Studierenden unglaublich motiviert werden, wenn die zum Beispiel so eine Rechtsberatung, das wird ja dann schon am richtigen Menschen gemacht, am richtigen Rechtsproblem, ja. Wenn ihnen das gelungen ist und dass sie mir auch ganz oft gesagt haben, das hat sie eben motiviert wieder für ihr normales Studium und dass sie gesehen haben, warum muss ich bestimmte Dinge lernen? Warum muss ich einen Anspruchsaufbau prüfen? Weil ich dann sehe, okay, ich kann in der Praxis dann demjenigen sagen, ob er das bekommt oder nicht bekommt, was er gerne hätte. Ja, und dazu muss ich aber so eine Prüfung vornehmen. Und wenn manche Juristen sagen, das habe ich tatsächlich schon zu hören bekommen, an der Uni habe ich nichts für meinen Beruf gelernt, also gerade von Anwältinnen teilweise, dann ist das einfach eine Verdrängung, würde ich sagen. Natürlich lernt man auch an der Uni und in der Theorie eine ganze Menge, aber ich würde es eben schöner finden, wenn das stärker eben noch durch solche ja, praktisch orientierten Sachen ergänzt würde.
Ich glaube, unter Jurastudenten gibt es diesen Zeitdruck auch, von wegen, ich muss das jetzt hier schaffen, ich muss den Freischuss kriegen, ich kann nicht rechts und links gucken, Mood Court interessiert mich nicht, bringt mir nichts, dafür kriege ich keine Punkte im Examen. Also das ist zumindest ein Stremel, dem viele folgen. Würden Sie sagen, wir brauchen vielleicht eine längere Regelstudienzeit oder können die Studierenden diesen Druck also ignorieren? Also wie wäre da Ihre Einschätzung?
Ja, also ich wäre tatsächlich für eine längere Regelstudienzeit, wobei die ja gerade um ein Semester erhöht wurde vor kurzem. Mhm. Aber ich war damals, als ich 1990 angefangen habe zu studieren, im Wintersemester 90/91 genauer, da war gerade der Freischuss eingeführt worden. Und wir waren die Ersten, die damit losgeschickt wurden. Und auch ich habe es damals nicht in Frage gestellt, dass man das auch anders machen könnte, weil uns das so gesagt wurde. Und das ist ja so toll, der Freischuss. Inzwischen sehe ich das wesentlich kritischer mit dem Freischuss. Aber das hat man damals gemacht, letztlich auch, um Geld zu sparen. Um die Studienzeiten zu reduzieren und die Studierenden schneller in der Praxis zu haben, mhm, praktisch. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil ich sehe auch den Druck, den die Studierenden haben und eben dieses Gefühl, keine Zeit zu haben. Dabei ist es aus meiner Sicht oft so, dass das gerade keine verschwendete Zeit ist, sondern gut investierte Zeit, die dann anderswo einem Gewinne bringt, die sozusagen die Zeit doppelt ausgleichen. Das sieht man nicht unmittelbar, weil man denkt, okay, wenn ich 4 Stunden in der Bibliothek sitze und lerne, dann habe ich 4 Stunden abrechenbar. Und wenn ich da stattdessen eben zum Beispiel für so eine Rechtsberatung arbeite, die ja übrigens auch immerhin eine Schlüsselqualifikation bringt, was habe ich denn dann gemacht? Ja? Aber gerade auch in der Praxis wird das sehr gern gesehen, wenn man sich mit sowas vorher schon beschäftigt hat. Und die meisten derjenigen, die über Personal zu entscheiden haben später, gucken sehr genau, ob man noch irgendwas außer dem reinen "Ich habe studiert" gemacht hat.
Mhm. Ja, also wir haben auch eine Folge zum Thema sozialen Engagement und wo man sich auch im juristischen Bereich engagieren kann und was einem das bringt. Also hört da mal rein.
Es geht jetzt Richtung Ende des Podcasts schon. Es ist eigentlich mehr eine Motivationsfrage für alle die jetzt im Lockdown so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren haben. Sind Sie denn der Meinung, dass Jurastudierende oder Studierende grundsätzlich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können? Also wird es gute Arbeitsplätze geben, beziehungsweise wird durch die Corona-Krise vieles geschaffen, wo man als Jurist dran wachsen kann?
Also ich würde nicht sagen, dass jetzt durch die Krise unbedingt es gibt natürlich neue rechtliche Fragen und Arbeitsfelder, aber dass dann das braucht es gar nicht, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken, weil Generationen vor ihnen hatten immer mit der sogenannten Juristenschwemme zu kämpfen. Dass immer gesagt wurde, es gibt zu viele, die Jura studieren und dann hinterher wird es eben eng und was ja auch unglaublich Stress macht und gerade eben bei dem Ablauf, dass man eben 5 oder 6 Jahre studiert und hinterher muss es sitzen, sonst ist man eben Abiturient. Also das ist ja eigentlich nicht besonders motivierend. Und so war es in der Vergangenheit mit dieser sogenannten Juristenschwemme, aber in den letzten Jahren hat sich das verändert tatsächlich. Es gibt immer weniger, die Jura studieren und vor allen Dingen weniger, die auf Staatsexamen studieren. Also ungefähr 30% derer, die sich im weitesten Sinne mit einem rechtswissenschaftlichen Studium beschäftigen, machen Bachelor und oder Master, aber nicht mehr Staatsexamen. Also sie studieren auch nicht mehr unbedingt an der Universität. Und in der Praxis gibt es großen Nachwuchsmangel. Also das gilt sowohl für Anwaltskanzleien als auch für die Justiz. Vielleicht nicht in jeder Großstadt. Also ich sage mal Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg. Da wird es immer noch eng und sozusagen begehrtere, sehr besonders überdurchschnittlich gut bezahlte Jobs werden immer begehrt sein. Aber zum Beispiel in der Justiz, sobald sie mal aus Berlin rausgehen, da sind wirklich gerade große Umbrüche, da werden Stellen frei und die Justiz weiß zum Teil nicht genau, wie sie die sinnvoll besetzen soll. Es gibt jetzt ja schon Assessment Center, wo man eben, was ich sehr positiv finde, eben auch nicht mehr nach Noten nur ausschließlich geht, sondern eben auch nach weiteren Kompetenzen, wenn man Richter oder Richterin werden will, weil dass jemand gut in der Bibliothek gebüffelt hat, ist aus meiner Sicht jetzt nicht die sicherste Qualifikation, dafür dann eben Lebenssachverhalte auch echt mit echtem Leben zu füllen und juristisch zu beurteilen, ja, also mit echten Menschen umzugehen.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die knüpft daran an, und zwar, man sagt ja irgendwie immer, die Leute, die Studierenden werden schlechter oder die Qualität der Studierenden geht runter. Sie haben ja auch, ob das jetzt mit dem Mangel zu tun hat oder weil die Leute nicht in den öffentlichen Dienst wollen, die Bedingungen runtergesetzt, also die Noten, die man braucht, um Richter zu werden. Würden Sie dem zustimmen? Also werden die Studierenden tatsächlich schlechter? Lernen wir weniger? Liegt es an der Fülle oder?
Das ist auch so eine Klage. Das Abendland geht schon verdammt lange unter. Und auch, also solange man zurückguckt, haben immer sich Lehrer über ihre Schüler im weitesten Sinne beschwert, dass die immer schlechter werden. Und schon Platon und Sokrates sollen sich darüber beklagt haben, dass die Jugend respektlos sei und das Alter nicht ehre und dann eben auch nichts mehr lernen will, natürlich. Also von daher, das ist, glaube ich, eine alte Klage. Und wenn man älter wird, dann sind Vereine selbst, also als Lehrende, sind natürlich bestimmte Themen inzwischen selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann fragt man sich, warum versteht das jetzt vielleicht jemand nicht, der hier vor mir sitzt? Also müssen die doch irgendwie nicht mehr so schlau sein. Ja? Ich glaube, man muss ganz doll aufpassen, wenn man älter wird, dass man diesen Draht zu den Jüngeren nicht verliert. Also dass man dann eben, sie wissen andere Dinge, sie wissen Dinge, die ich nicht weiß. Ja? Also von daher, natürlich können sie nicht alles das wissen, was ich weiß, nur auf der anderen Seite. Ja? Nur weil etwas anders ist, muss es doch nicht dümmer oder schlechter sein. Also da würde ich sagen, nein, die Studierenden werden nicht dümmer. Und dass die Noten runtergesetzt werden, ja, das stimmt. Aber das hängt ja auch damit zusammen, wenn weniger Examen machen, dann können natürlich statistisch auch nicht so viele die extrem besten Noten haben, wobei die Noten tatsächlich wohl im Durchschnitt ein bisschen besser geworden sind. Okay. Also wenn man da so in die Statistiken schaut. Aber das liegt wohl teilweise auch an den Schwerpunktbereichen.
Ach so, okay. Ja, spannend, aber ist nochmal interessant. Weil das ist immer so eine Sache, wo man sich denkt, so okay, alle anderen konnten es besser, nur wir nicht. Oder wie?
Aber es ist doch schade, dass man sich immer so schlimm vergleichen muss, oder? Ich finde, der Spaß kommt generell so ein bisschen zu kurz im Studium. Also, naja, ist doch so. Also eigentlich, Sie sind Studentinnen, Sie sollten die beste Zeit Ihres Lebens haben, danach werden Sie nur noch arbeiten. Ja, also und dann immer dieser Druck und dieser Stress, dass alles nicht so optimal läuft. Also das finde ich total schade. Eigentlich. Also ich kann nur sagen, ich habe meine Zeit als Studentin genossen. Also.
Jetzt müssen nur noch die Impfungen durchkommen, damit dann, wir endlich wieder.
Ja, dass sie wieder ein Studentenleben haben. Also, ja.
Jetzt haben Sie schon über Ihre Zeit als Studentin geredet. Was war denn oder haben Sie eine sehr prägende Erfahrung aus der Zeit als Studentin?
Ja, viele. Aber für mich war tatsächlich eine sehr prägende Erfahrung, als ich einen Vortrag von Jutta Limbach gehört habe. Ich weiß nicht, ob die Ihnen noch was sagt. Die Jutta Limbach war Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts unter anderem und ich war Studentin und bin da zu einem Vortrag gegangen über Frauen in der Rechtswissenschaft. Und dann wurde mir plötzlich klar, ich hatte nur Professoren. Es gab gar keine Frauen, ich hatte bis dahin gar nicht mehr vorgestellt, dass da auch eine Frau vor mir stehen könnte. Und die Frau Limbach war tatsächlich eigentlich Professorin an der Freien Universität, also da, wo ich studiert habe. Und es wurde mir dann so alles klar, dass ich da vielleicht was als selbstverständlich angesehen habe, was es gar nicht so war. Und später dann, als ich für meine Doktorarbeit einen Preis bekommen habe, war ich hochschwanger und dann war da gleichzeitig auch ein Treffen, ein 50-jähriges Doktorandentreffen, die wurden da auch nochmal geehrt und dann kamen hinterher die alten Frauen zu mir und das war so rührend, wie die mir dann eben sozusagen alles Glück wünschten, auch familiär. Ja? Und da dachte ich dann so, also da könnte auch ein Zusammenhang sein. Und tatsächlich ist es auch nicht ganz einfach. Aber das ändert sich ja auch. Also es werden ja auch langsam ein paar Frauen mehr Professorinnen.
Ja, hoffen wir, dass die Zahlen noch steigen. Und dann würden wir gerne noch wissen, ob Sie ein Guilty Pleasure haben.
Ja, also da bin ich natürlich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, was ich gestehe. Ne? Aber in der Bielefelder Zeit gab es auf jeden Fall ein sehr großes Vergnügen und das war die Juraband. Und da haben Professoren und Studierende und Mitarbeiter zusammen Musik gemacht und wir haben im Schnitt einmal im Jahr ein Konzert gemacht und da habe ich mich tatsächlich vorne hingestellt und gesungen. Und es ging nicht darum, besonders gut zu sein, sondern es ging darum, mit den Studierenden zusammen zu feiern und das hat wirklich gut funktioniert und das hat Spaß gemacht.
Ich habe mal eine Idee. Jura-Band Uni Potsdam.
Ja.
An alle Professoren da draußen, wenn sie noch versteckte Talente haben.
Ich wäre sofort dabei. Also das fehlt mir so dermaßen. Die kann natürlich jetzt durch Corona leider auch nicht proben, die Band. Aber das ist eine tolle Sache.
Okay, also wenn die Impfungen dann durch sind, dann holt die Instrumente raus. Oder das würde ich so gern sehen. Das wäre toll.
Das ist sehr, sehr lustig.
E-Mails an Professor Hähnchen, wer mitmachen möchte. Wir starten eine Petition. Ja, letzte Frage, Donate.
Gibt es einen Tipp, den Sie sich gewünscht hätten, in Ihrer Zeit als Studentin zu hören?
Ja. Erasmus. Wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt, also Anfang der 90er Jahre gab es Erasmus theoretisch schon, aber es wurde bei weitem nicht dafür so Werbung gemacht wie heute und auch nicht so aufgefordert, ins Ausland zu gehen. Und ich weiß auch, dass das heute bei vielen Studierenden so ein Thema ist, ja, kann ich mir das leisten zeitlich und ich kann nur sagen, ich wollte immer nach Bologna. Ich wollte so gerne so ein, zwei Semester nach Bologna. Ich habe mir da die Uni auch angeguckt und habe gedacht, oh, das muss so großartig sein, weil das war wirklich ein internationales Flair da auch. Und ich wusste nicht, wie ich es finanzieren soll. Ich wusste nicht, wie ich es organisieren soll. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass das eben auf diese Art und Weise geht und was es heute für Möglichkeiten gibt im Rahmen von Erasmus, da kann ich nur sagen, da bin ich richtig neidisch.
Ja, also ich muss auch sagen, also ich gehe ja jetzt hoffentlich, Klopf auf Holz, nächstes Semester nach Frankreich und da begleiten uns ja auch die Leute von Erasmus sozusagen, die Verantwortlichen hier an der Uni Potsdam. Wer da Interesse hat oder sich noch nicht auskennt, der schreibt eine E-Mail. Also die sind wirklich super, super nett und lieb und nehmen sich auch die Zeit und man findet alle Infos. Ja, kann ich nur empfehlen. Gut, dann vielen, vielen Dank für dieses lustige Gespräch.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an Sie.